Und das Thema Ernährung und das Thema Diabetes, haben wir gesehen, sind zwei Themen, die zwangsläufig eng zusammenhängen. Deswegen dürfen wir jetzt auch zu den Fragen und Antworten kommen, sodass ich Sie bitten darf, jetzt hier im Rahmen einer aktiven Teilnahme Fragen an die beiden Herrschaften zu stellen. Wer macht den Anfang? Da, bitteschön.
Hallo, schönen guten Tag. Ich bin Lilo Braun und bin seit 1951 Diabetikerin. Kann man nachzählen, wie alt? 58 Jahre. Und mir fehlt fast nichts. Ein bisschen was fehlt einem schon. Aber mir geht's gut. Gelenke auch gut. Augen nicht ganz, aber Makuladegeneration hat ja mit dem Diabetes nichts zu tun. Bei Verspieß war ich schon zum Kochkurs. Hat mir sehr gut gefallen, auch gut getan. Mein diabetologischer Dr. Glöhr in Ludwigsburg, bei dem bin ich auch gut aufgehoben. Und jetzt kann man nur sehr viel selber dazu beitragen. Erst messen und dann essen, ist mein Prinzip. Ich bewege mich sehr viel. Im Moment habe ich 3 Rippen gebrochen. Das geht mit der Bewegung nicht ganz so gut, aber das schaffen wir auch wieder. So kann ich nur jedem Rat geben, etwas Bewegung tun, weniger Fett essen, sehr wenig Fleisch, Fisch, Käse, Gemüse, Kartoffel. Keine weißen Produkte. Bestimmte zu, die ich mache.
Können Sie nur loben.
Ja, okay, dann mache ich weiter so. Gut.
Ja, vielen Dank in diesem Fall mehr für den Beitrag als für die Frage. Sind weitere Fragen hier im Raum? Vielleicht darf ich mal eine stellen. Und zwar diese neuen Themen, wenn jemand sehr stark Diabetes hat, gibt es ja die Möglichkeit der Inselzelltransplantation. Und ich habe auch gelesen, in Düsseldorf, Kölner Raum, es soll eine Klinik geben, die im Rahmen der Stammzellen arbeiten mit Diabetes, um eine Stammzellenumformulierung zu machen. Sind das schon ernsthafte Angelegenheiten? Oder ist das nichts, was ernsthaft wäre für uns, die Diabetes haben? Oder wie ist es einzureihen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das sind zwei wichtige Fragen tatsächlich. Also zum einen mit der Stammzellforschung. Das ist tatsächlich Forschung. Da gibt es nichts, was für die Patientenanwendung bisher tatsächlich in Frage kommt. Anders ist es mit der Inselzelltransplantation. Da wissen wir, das ist die Arbeitsgruppe aus Gießen, die da in hohem Maße engagiert ist. Und da gibt es sicher für Einzelpatienten gibt es da tatsächlich Indikationen für die Inselzelltransplantation. Das muss man aber wirklich im Einzelfall tatsächlich besprechen. Aber in der Tat, das sind ganz, ganz interessante Therapieansätze, die da sind. Wobei es ist so ein bisschen, wir nennen das ja neudeutsch einen Hype, so eine Anflutung von ganz vielen Publikationen, auch in der Laienpresse, über diese Inselzelltransplantation. Das hat sich relativ schnell wieder doch deutlich realistischer jetzt gestaltet und ist wieder runtergegangen, weil man gesehen hat, dass da, abgesehen mal davon, dass es auch Formen von Abstoßungen gibt, relativ schnell auch ein Wirkverlust dann wieder da ist. Also da gibt es viele Probleme, die noch nicht sowohl immunologisch als auch von der Funktion der Transplantate dann nicht so funktionieren, wie man sich das eigentlich vorstellt. Aber ganz wichtig ist, Sie merken, da wird dran geforscht. Also das ist auch vielleicht deshalb der Fall, das darf man durchaus auch mal sagen. Wir sind ja hier im geschützten Raum nicht gesponsert durch irgendeine Pharmafirma. Diabetes ist eine Volkskrankheit und deshalb wird da viel dran geforscht, weil da kann man viel Geld damit verdienen. Das ist anders, wenn Sie Erkrankungen haben, wo es ganz wenige 100 oder wenige 1000 gibt oder wo man einfach nicht so viel damit verdienen kann. Das muss man schon auch mal einfach sagen. Deshalb ist Diabetesforschung etwas, was bei uns häufig stattfindet, weil da sehr viel Geld auch aus der Industrie hineinfließt.
Ja, vielen Dank für die Antwort. Frau Stamm hat eine Frage gehabt.
Ich habe 2 Fragen. Die erste Frage geht an Dr. Schuler. Und zwar kriege ich immer wieder in der Gruppe gesagt, dass Menschen, die entweder an Pankreas-Schwanztektomie sind oder die sogar eine Totaltektomie haben, dass sie immer wieder erklärt bekommen, sie müssen im Normbereich bleiben des Diabetes. Und die sacken natürlich sehr schnell ab. Meine Frage Ich empfehle dann immer, es ist manchmal besser, der Zuckerspiegel ist etwas höher als zu tief. Das wäre meine Frage an Sie. Und die Frage an die Frau Spies wäre, Frau Spies, wie können Sie mir denn das erklären, dass immer wieder die Enzymsubstitution einfach zu niedrig ist und dass Menschen mit Verdauungsproblemen unendlich viel Durchfall haben und man es einfach noch nicht fertiggebracht hat, dass das auch bei den Ärzten rübergekommen ist? Wobei Sie doch als jemand, der diese Schulungen macht, auch mit Ärzten immer wieder in Berührung kommen. Das wären so zwei Fragen, die mich interessieren.
Also die erste Frage war, weswegen Menschen, die pankreatektomiert sind, trotzdem manchmal von Ärzten oder von in der Diabetes-Schulung gesagt bekommen, sie sollen möglichst normnahe eingestellt sein. Das hängt ein bisschen, denke ich, damit zusammen, was ich vorher versucht habe darzulegen. Es ist einfach sehr viel häufiger der Fall, dass er mit Diabetes aus anderer Ursache zu tun hat, therapeutisch. Und es gibt für die Typ 3C-Diabetiker gibt's keine definierten Therapieziele, das ist eine sehr, sehr kleine Gruppe. Und Sie haben völlig recht, es ist hier ein Hauptziel in der Therapie, ist die Vermeidung von Hypoglykämien. Warum? Hypoglykämien können auch Organschäden verursachen und viel wichtiger ist aber, und wer das schon mal mitbekommen hat, eine Hypoglykämie oder als Angehöriger das mitbekommen hat, das ist etwas sehr Bedrohliches. Ja, das wird von vielen Menschen als sehr bedrohlich empfunden und es haben viele Menschen unglaubliche Angst vor einer Unterzuckerung. Deshalb, auch das hat die Frau Spies ja angesprochen, ist in der Schulung ein ganz wichtiger Bestandteil, dass man gezielte Hypoglykämie-Wahrnehmungsschulungen dann auch macht für Patienten, wo das unter Umständen nicht so eindeutig ist, wann jetzt der Unterzucker droht. Und insofern haben Sie recht, auch das gilt es wieder individuell festzulegen. Warum? Oder wie ist es bei dem einzelnen Menschen jetzt, an welchen Blutzucker soll ich mich heranwagen als untersten Wert und wo sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein? Und gerade bei den Pankreatektomierten habe ich ja gesagt, aufgrund dessen, dass Gegenregulationsmechanismen fehlen, ist das Risiko deutlich höher, dass man dann, wenn man ein bisschen zu viel Insulin drin hat, dann wirklich und dann in einen länger dauernden Unterzucker rauscht. Ja, das ist ganz wichtig. Und da gilt, da muss ich diese, was Sie vorher zu Recht gesagt haben, erst messen, dann essen. Da gilt ausnahmsweise der Grundsatz andersrum. Wenn der Unterzucker droht oder Symptome des Unterzuckers da sind, dann heißt es zuerst essen, dann messen und eine Hilfsperson verständigen, wenn irgend möglich. Aber zuerst irgendwas reintun, deshalb haben ja auch die Menschen die schnell reservierbaren Kohlenhydrate dabei, eben Traubenzucker oder anderes, damit man sehr schnell aus dieser Phase rauskommt. Denn wenn Sie da erst anfangen zu messen, dann kann es sein, dass Sie dann auf dem Boden liegend aufgefunden werden mit dem Blutzuckermessgerät daneben und der zeigt zwar die Hypoglykämie an, aber der, der sie hatte, der kann sie nicht mehr ablesen oder nicht mehr reagieren. Noch, ich nehme die zweite Frage zum Teil auf, weil sie sich auch zum Teil an die Ärzte richtet. Warum ist es mit der Enzymsubstitution so schwierig? Für die, die tatsächlich pankreatektomiert sind oder wir nennen es eine exokrine Pankreasinsuffizienz haben, also diese Verdauungsenzyme nicht mehr haben ausreichend, das ist auch wiederum ein vergleichsweise geringer Teil der im Vergleich zu anderen Menschen, die ähnliche Symptome haben, beispielsweise Blähungen, Blähbauch, häufiger dünnflüssigeren Stuhl, bis zu dreimal am Tag, auch manchmal dann wieder eher verstopft sind. Da kommen auch viele Menschen, die einfach unspezifische Symptome haben und die zu uns kommen und sagen, ich habe doch eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung, ich habe doch eine einen Enzymmangel. Und die haben es aber häufig eben nicht. Daher kommt vielleicht auch bei uns Ärzten, dass wir zurückhaltend sind, zunächst mal mit dieser Enzymsubstitution, weil es gab eine Phase, so Professor Zoller wird das bestätigen können, in den 80er Jahren vielleicht, da hat jeder, der so ein bisschen diese Symptome gehabt hat, hat man mit der Enzymsubstitution behandelt. Da gibt es eine ganze Reihe von Enzympräparaten und das hat eben gezeigt in Studien, dass das nicht hilfreich ist, das zu tun. Derjenige, der aber zu wenig hier hat, weil er operiert ist an der Bauchspeicheldrüse und eine chronische Entzündung hat, der braucht sie natürlich und der braucht sie in ausreichender Anzahl, da haben Sie völlig recht.
Darf ich dich noch mal bitten, deine Frage zu stellen? Den ersten Teil. Den ersten Teil.
Die Frage war, warum es immer noch ist, dass die Enzymsubstitution zu wenig ist. Und was Dr. Schuler mir ja jetzt gerade beantwortet hat, das sollte man vielleicht auch mal klären, was ist eigentlich Durchfall?
Ja. Aber da habe ich mal eine Erklärung gefunden. Also auch einen Arzt drüber sprechen hören, der hat gesagt, also für mich hat jemand Durchfall, der circa 8 bis 10 Mal am Tag mit Durchfall auf die Toilette geht. Ab da hat er Durchfall und alles, was drüber ist, ist eindeutig. Alles, was niedriger ist in der Frequenz, kann man jetzt noch nicht unbedingt als so als Durchfall bezeichnen, der therapiert werden müsste. Ja, aber ich beantworte deine Frage auch von hinten rein. Was ich mir überlegt habe, ist, die Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse nehmen zu. Und deswegen denke ich, wird es auch so langsam aber sicher auch in der Ärzteschaft ein Thema werden, so wie das damals auch beim Thema Typ-2-Diabetes war. Also wenn ich da denke, Anfang und Mitte der 90er Jahre, wie ein Mensch mit Typ-2-Diabetes therapiert wurde, vor allem bei, sage ich mal, bei Ärzten, die Hausärzte sind, niedergelassene Ärzte, und da dann doch sehr, sehr stark vorwärts gemacht wurde, Informationen geflossen sind, Fortbildungen besucht werden, wo man dann jetzt auch sagen kann, die Therapie von einem Menschen mit Typ-2-Diabetes ist auch in der Hausarztpraxis hervorragend. Und ich denke, das wird bei Menschen mit Bauchspeicheldrüsenerkrankungen genauso sein, was auch die Menge dann an Enzymen anbelangt. Ich denke, das ist ja ein Thema, das zusammengehört. Ein pankreoprifer Diabetes, da gehört nicht nur die Insulintherapie mit dazu, sondern eben auch die Enzymtherapie. Und ich denke auch, dass da einfach die Infos und das Know-how bei niedergelassenen Ärzten, bei Hausärzten einfach dann auch weiterhin fließen wird und dass so langsam aber sicher die Tendenz mit Pfeilen nach oben sein wird. Und jetzt das andere, warum tauchen immer noch so viele Patienten mit Durchfällen auf? Das liegt einfach daran, dass sie tatsächlich auch von ihrem Hausarzt, ich habe auch schon gehört, dann auch in der Reha gesagt bekommen, pro Mahlzeit nehmen sie so und so viele Einheiten Lipase, es muss reichen. Ich habe vorher auch in meinem Vortrag erwähnt, die Durchfälle müssen gestoppt werden und dann steigert man eben die Enzymmenge. Das hat keine Nebenwirkungen. Und dann sieht man, dass man tatsächlich, wenn das dann Richtung Symptomfreiheit, was Durchfall anbelangt, hingeht, dann sieht man eben, dass die Enzymmenge, die man vorher zu der Mahlzeit genommen hat, viel zu gering war. Und was ich auch sagen muss, viele essen Zwischenmahlzeiten, zu denen sie keine Enzyme nehmen. Nehmen Sie bitte zu jeder Mahlzeit Enzyme, weil auch in einer kleinen Zwischenmahlzeit, die sehr wohl auch diabetesgerecht sein kann, ist Fett versteckt. Und dafür müssen Sie dann Lipase nehmen. Und das ist bei manchen Patienten dann auch der Fall. Die nehmen zu den Hauptmahlzeiten, aber zu ihren kleinen Zwischenmahlzeiten nicht. Und das kann unter Umständen dann auch wieder Durchfälle verursachen.
Ja, vielen Dank dafür. Herr Professor Bett steht schon am Mikrofon, hat die nächste Frage oder Statement.
Ja, vielleicht noch ein Statement, weil ich sozusagen als behandelnder Arzt und Verursacher des pankreatischen Diabetes ja angesprochen bin als Chirurg. Ich hatte eine Erleuchtung, als ich, sagen wir, vor gut 2, 2,5 Jahren bei Ihnen das erste Mal in der Gruppe war und eigentlich mitgekriegt habe, wie groß dieses Problem des Durchfalls und der unzureichenden Enzymsubstitution ist. Und seither glaube ich, dass ich wirklich jedem Patient während des stationären Aufenthaltes das versuche klarzumachen, wie wichtig das ist, dass man wirklich ausreichend substituiert und dass es keine Obergrenze gibt und dass man das so lange hoch substituieren muss, bis der Durchfall aufhört. Und jetzt treffe ich aber immer wieder Patienten, die sagen, ja, also jetzt habe ich, dann waren sie zum Beispiel wieder bei TEW und haben gesagt, jetzt endlich kriege ich den Durchfall in den Griff. Also als hätten Sie das vorher gar nicht gehört, und da kann ich wirklich hundertprozentig unterschreiben, das habe ich den Patienten vorher gesagt und nicht nur einmal, sondern mehrfach. Aber ich glaube, das Problem ist jetzt nach einer Operation, da ist man erstmal so froh, dass die Operation rum ist, dass der Tumor möglicherweise jetzt raus ist und behandelt ist. Und man kann sich dieses Problem in dieser Zeit einfach noch nicht vorstellen, dass man man denkt halt Durchfall, jeder hat mal Durchfall gehabt, man kriegt es in dem Moment gar nicht in den Kopf rein. Und dann vergisst man das wieder, was da einem gesagt wird, und dann verdämmert es und man steht nachher, ein Vierteljahr später, mit diesem Problem da. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Also wir in den Kliniken oder die Pankreaschirurgen, ich glaube, die wissen das zum großen Teil zumindest inzwischen. Aber das, was danach passiert oder in der Zwischenzeit passiert, bis sie dann zu einer Selbsthilfegruppe kommen, da liegt, glaube ich, der Hase oder das Problem im Pferd.
Herr Professor Benz, Sie haben vollkommen recht, aber ich will Ihnen nur sagen, es ist jemand heute dabei, die sich natürlich nicht traut, das zu sagen. Der neueste Witz, wo ich jetzt letzte Woche in der Gruppe gehört habe, hat ein Arzt gesagt, sie muss die Kapsel aufmachen, muss die Pelle zählen und davon bitte nur die Hälfte einnehmen, damit sie schön sparsam damit umgehen kann. Das sind leider immer noch ganz große Regelfälle.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, der Herr im roten Pullover hier vorne hat sich zuerst gemeldet gehabt, ist richtig? Wir haben beide rote Pullover an. Also rote Pullover Nummer 1 und dann rote Pullover Nummer 2.
Ich schicke voraus, dass die Bauchspeicheldrüse bei mir eingeschränkt ist, die Funktion der Bauchspeicheldrüse eingeschränkt ist. Und ich habe immer das Bedürfnis, was zu essen. Also ich habe einen sehr großen Hunger nach meiner OP. Und jetzt frage ich Sie, liege ich richtig, wenn ich annehme, dass zum Beispiel eine große Essenaufnahme auch eine große Funktion der Bauchspeicheldrüse voraussetzt? Und dieses ständige viele Essen überlastet das die Bauchspeicheldrüse oder liege ich da falsch? Können Sie irgendwann mal sagen, nee, ich habe keine Lust mehr, weil ich ständig diese großen Mengen produzieren muss? Das war die eine Frage. Die andere Frage geht, ist es richtig, wenn ich nach dem Essen etwas Süßes esse? Spare ich da oder entlasse ich dadurch ein bisschen die Bauchspeicheldrüse?
Also es ist ganz normal, wenn Sie sagen, ich habe Hunger, dann essen Sie über den Tag verteilt 6 bis 8 Mahlzeiten. Das kann man tun. Wobei Sie darauf achten, dass die Hauptmahlzeiten etwas größer sind und dann können dazwischen die Zwischenmahlzeiten sein. Was Süßes nach dem Essen, das ist wunderbar. Jetzt auch meine Frage, haben Sie Diabetes?
Nein.
Dann ist es egal. Das Süße nach dem Essen, das darf sein. Also ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die das sagen, nach dem Essen brauche ich einfach zum Abschluss eine Kleinigkeit Süßes. Das ist gut so. Ja, es ist direkt bei der Mahlzeit dabei, sie machen keinen Abstand dann dazu. Das ist ernährungsphysiologisch hervorragend. Ja.
Ja, Sie haben gerade gesehen, die Frau Stank hat sich darüber sehr gefreut. Das unterstützt sie kolossal.
Apropos, Frau Stank, wo sind unsere Schokolädler hier?
Bitte?
Wo sind unsere Schokolädler hier?
Die kommen noch.
Okay.
Jetzt haben wir es ja gehört, also für das nächste Mal wissen wir Bescheid, gell, Herr Zoller?
Herr Hoffert hatte die nächste Frage gehabt.
Ich komme leider wieder auf die leidige Substitutionsfrage zurück. Ich selber weiß, was ich nehmen muss, was mir gut bekommt. Ich habe mich so eingestellt die letzten 10 Jahre, dass ich weiß, wie man es gut bekommt. Ich habe nur immer Probleme, wenn ich mal die Notfälle in die Klinik komme. Grundsätzlich war vor circa einem Jahr in der Klinik. 3x2 ist so die Standardregel. Ich war vor einem halben Jahr in der Klinik, in einer anderen. 3x2 ist die Standardregel. Auf meine Frage, ich muss 6 bis 8 Mal essen und brauche zu jedem Essen Enzyme. Ja, das ist Ihr Problem nicht so ähnlich, das ist mein Problem. Ich muss mit 3x2 zurechtkommen. Mit 6 bis 8 Essen in der Klinik haben Sie kaum eine Chance. Sie bekommen 4 Mal Essen, Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Abendessen. Auf meine Frage, wie ich dann 6 bis 8 Mal essen soll, bekomme ich so ein Wort, dann legen Sie bei jedem Essen etwas zurück, dann können Sie was essen zwischendurch. Irgendwo idiotisch, aber es ist nicht nur eine Klinik. Ich war in mehreren, ähnliches Thema.
Aber die waren alle in Schwaben, oder?
Ich war in Schwaben.
Okay.
Ich war in schwäbischen Krankenhäusern.
Ja. Als Internist würde ich jetzt noch fragen, weil 3x2, das ist so eine chirurgische Dosierung eigentlich, hat man früher immer gesagt, aber ich glaube, das lässt der Professor Benz nicht gelten. Sie haben natürlich völlig recht, das ist Quark, Entschuldigung, das muss man einfach so sagen. Er hat es, glaube ich, Professor Benz hat es gesagt, wir haben es gesagt, das ist individuell verschieden, was Sie brauchen. Und wenn Sie damit gut zurechtkommen, offensichtlich über Jahre hinweg sich gut eingestellt haben, dann sollten Ärzte eigentlich tunlichst nicht daran rumschrauben. Das muss man einfach sagen, das ist, glaube ich, eindeutig. Was sicher wichtig ist, es gibt nicht die fixe Dosierung. Wenn Sie ein bisschen Mahlzeiten variieren, dann haben Sie ja einen unterschiedlichen Bedarf. Das ist doch klar. Ja, das ist wie mit den Anteilen an Kohlenhydraten, sind auch die anderen Bestandteile der Nahrung, wo Sie entsprechend Enzyme der Bauchspeicheldrüse brauchen. Und auch das haben Sie ja offensichtlich dann gut hingekriegt, dass Sie das einschätzen können, wie viel brauche ich denn vielleicht für diese Mahlzeit. Ja, das ist ja auch tageszeitlich ein bisschen abhängig und. Also insofern kann ich Sie nur unterstützen. Schöne Gruß von mir, wenn es 3x2 gibt.
Es sind Ärzte da in der Klinik, nicht wahr, aber ich möchte keinen Namen nennen. Da heißt es, wenn Sie was sagen, 3x2, das Ding klappt nicht, ich bin wippeloperiert, ich brauche mehr, ich habe auch den Magen nicht mehr, 2/3 davon kamen weg. Ich habe dann gesagt, okay, behaltet euer Granulat oder behaltet eure Enzyme, ich bringe es selbst von zu Hause mit, habe mich selber dann mit meiner Frau, die hat mir die Medikamente gebracht, dann war der Fall erledigt. Aber es kann irgendwo nicht sein, dass wenn Sie sich nicht wehren können oder sich einer nicht auskennt, dass er ein Problem in der Klinik hat. Das ist schon Unding. Also die Substitution ist wirklich ein Problem. Ein echtes Problem. Und das ist noch lange nicht weg, solange die Ärzte noch in der 3x2-Phase drinstecken. Und da sind viele leider noch drin.
Ja, meine Damen und Herren, ich darf mich recht herzlich bedanken für die Fragen. Eine Frage, Frau Stang noch.
Herr Dr. Schuler, Sie sind mir als sehr guter Diabetologe bekannt. Da ich auch ehrenamtliche Richterin bin, erlebe ich immer wieder jetzt, wie man eingestuft wird. Und Bauchspeicheldrüsenoperation wird relativ wenig eingestuft. Also ich muss mich immer wieder wundern. Also das lag ja mal bei 30, da ist man jetzt bei 20. Aber der pankreatitis Diabetes wird sehr hoch eingestuft, weil er ja sehr schlecht einstellbar ist. Ich muss mich eigentlich immer wieder wundern, wenn es um Schwerbeschädigung geht, dass das eigentlich gar nicht oft so richtig von den Ärzten dargelegt wird. Hat man denn dann als Betroffener das Recht zu sagen, ich möchte, dass mein Diabetologe da wirklich richtig drauf eingeht und ein Gutachten erstellt, oder muss man erst vor Sozialgericht gehen?
Jetzt haben Sie mich an einer empfindlichen Stelle erwischt. Es ist sicher so, dass der Mensch aus medizinischer Sicht das Anrecht darauf hat, dass er ein ordentliches Gutachten bekommt. Leider ist es so, dass sich viele, auch sozialgerichtliche Verfahren zunächst damit oder bevor es zum Sozialgericht damit zufrieden geben, dass ein Gutachten erstellt wird von Ärzten, die jetzt da nicht so sehr spezialisiert drin sind. Um es vorsichtig zu formulieren. Ich möchte an niemanden zu nahe treten, aber ich operiere auch keine Bauchspeicheldrüse, weil ich Internist bin. Also ich denke, schon derjenige, der sich fachlich intensiv mit dieser Problematik beschäftigt, wird individuell und sehr fundiert auf dieses Problem eingehen können. Und ich glaube, schon zur Not muss man dem Patienten dann eher raten, dass er den Weg zum Sozialgericht gehen muss, weil dann gibt es in der Regel ein gescheites fachärztliches Gutachten. Ich bin selbst gutachterlich tätig für das Sozialgericht. Ja.
Ich darf mich recht herzlich bei Frau Spies und Herrn Dr. Schuler bedanken für die Vorträge und auch für die Zurverfügungstellung zur Diskussion und für die interessanten Antworten und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und vielen Dank nochmal dafür.